NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
8. Februar 1935. Der Todestag des Malers Max Liebermann.
Müde und verhärmt sehen sie aus, die Menschen auf seinen frühen Bildern. Die Gesichter alt und zerfurcht, die Kleidung geflickt und schmutzig. Selbst den Jungen sieht man die Last des Alltags an. So gab Max Liebermann sein Debüt, mit Gemälden von einfachen, armen Leuten bei der Arbeit. Er war kein Heißsporn, der große Gefühle auf die Leinwand bannte. Er wollte darstellen, was er sah, und das so genau und realistisch wie möglich. Große Gefühle löste er damit bei der etablierten Kunstkritik aus.
Das Aufsuchen des widerlichst Abscheulichen, was es an rohen, verkümmerten, durch Arbeit entstellten und verhunzten Menschenbildern, speziell alten Dorfweibern, in aller Welt nur geben mag, ist eine ganz eigentümliche Neigung. Aber sein großes Talent hat er unbestreitbar erwiesen.
Immerhin zweifelte niemand an seiner Begabung. Das mochte ein Trost für den jungen 25-jährigen Max Liebermann sein, als er 1872 das Bild »Die Gänserupferinnen« ausstellte. Sein erstes großes Gemälde. Was Kritiker und Publikum aufregte, war der rücksichtslose Realismus. Wenn ein Künstler schon arbeitende Menschen darstellte, dann musste das etwas gefälliger, dekorativer und nicht so grauenhaft hässlich sein. Wer wollte sich das schon in den Salon hängen? Warum waren die Gänserupferinnen nicht jung und hübsch? Liebermann wusste, dass er damit gegen den Zeitgeschmack in Deutschland verstieß und zeigte das Bild deshalb in Hamburg und nicht in seiner Heimatstadt Berlin, kaum ahnend, dass es im selben Jahr auch dort zu sehen sein würde.
Arme Leutemaler, Apostel der Hässlichkeit. Man begreift nicht, woher ein Künstler, der laut Katalog am Pariser Platz wohnt, seine Modelle bezieht.
Das irritierte. Liebermann erfüllte nicht das Klischee vom armen Künstler, der Hunger und Not litt und irgendwo in einer zugigen Dachkammer hauste.
Ich hatte einen reichen Vater und kannte nur den Reichtum. Da fiel mein Blick auf die Armut, auf die Geringen und Niedrigen. Nun, da geschah es. Ich nenne es die Reaktion. Gewaltig zog es mich zu ihnen hin. So wurde ich der, der ich nun einmal bin. Man sagt, ich sei Sozialdemokrat. Da haben sie die Philister. Als ob man durchaus ein Parteimann sein muss, um mit den Armen und mit den Niedrigen zu fühlen.
Max Liebermann stammte aus einer jüdischen Unternehmerfamilie, die ihr Vermögen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in der Textilbranche gemacht hatte. Er wurde 1847 als drittes von 4 Kindern in Berlin geboren. Als er 12 Jahre alt war, zog die Familie an den Pariser Platz, wo der Vater ein elegantes Palais direkt neben dem Brandenburger Tor gekauft hatte. Eine bessere Adresse gab es nicht. Im Salon der Liebermanns hatte man einen Logenplatz bei Aufmärschen, Paraden und Empfängen des Kaiserpaars. Hinter der Fassade des großbürgerlichen Hauses aber herrschte nüchterner Kaufmannsgeist, kein künstlerischer Feinsinn. Der Vater wollte aus den Söhnen Geschäftsleute machen und erzog sie mit preußischer Strenge. Die Lust am Zeichnen jedoch konnte er Max nicht austreiben. Sogar Unterricht durfte er nehmen. Als Freizeitbeschäftigung war das genehm. Eine Ausbildung zum Maler aber war erst nach heftigen häuslichen Konflikten möglich. Ab 1868 besuchte Liebermann die Kunstschule in Weimar. Prägend für seine Entwicklung waren Auslandsreisen, erklärt der Hamburger Liebermann-Kenner Jens Howoldt.
Liebermann hat sich sehr früh an der französischen Kunst orientiert. Er war ja unmittelbar nach dem Deutsch-Französischen Krieg nach Paris gegangen und hat sich dort auch an Salonausstellungen beteiligt. Und man kann schon sagen, dass er die Zeichen der Zeit erkannt hat, dass man eine Malerei dort besser lernen kann als in Deutschland.
Was hierzulande noch als Zumutung galt und verschrien als Arme-Leute-Kunst, war in Frankreich bereits seit etlichen Jahren en vogue.
Inhaltlich war das Thema seit 1850 etwa, und da ist ja Frankreich mit der Schule von Barbizon vorangegangen, der Realismus, das heißt also die Darstellung des einfachen Lebens auf dem Land, Der Impressionismus hat es dann aufgegriffen, hat sozusagen als neues Thema das Leben in der Stadt hinzugefügt. Das moderne Leben. Und das hat Liebermann gespürt, dass man das in Paris lernen kann. Im Übrigen hat es Menzel ja auch dort aufgesucht.
Liebermann bewunderte den Maler Jean-François Millet, dessen Ehrenleserinnen, drei gebückte Frauen auf dem Feld, regten ihn zu ähnlichen Bildkompositionen an. Er reiste sogar zu ihm nach Barbizon und mietete sich direkt neben dessen Haus ein. Aber der deutsch-französische Krieg 1870-71 und die Kapitulation Frankreichs hatten Spuren hinterlassen. Millet hasste die Deutschen und lehnte ein Treffen mit Liebermann ab. Neben Frankreich war es Holland, das ihn anzog. Er schätzte die alten Meister, Rembrandt und besonders Franz Hals. Dessen Bilder hat er immer wieder kopiert. Aber er mochte auch das Land, liebte die Natur und die Menschen mit ihrer freiheitlichen Gesinnung und verbrachte dort über 4 Jahrzehnte lang seinen Sommerurlaub.
Mit Recht hat man Holland das Land der Malerei par excellence genannt. Die Nebel, die aus dem Wasser steigen und alles wie mit einem durchsichtigen Schleier umfluten, verleihen dem Land das spezifisch Malerische.
In Holland begann Max Liebermann mit der Freilichtmalerei. Und die erdig dunklen Bilder wurden heller und freundlicher. Dort entstanden in den folgenden Jahren die Mädchen im Hof des Waisenhauses in Amsterdam, die holländische Nähschule, das Altmännerhaus in Amsterdam, die Flachsspinnerinnen und die Netzflickerinnen. Erstaunlich oft stellte Liebermann arbeitende Frauen in den Mittelpunkt. Frauen, die in Manufakturen ihrer Tätigkeit nachgehen, oft eng aneinander gedrückt und einzig konzentriert aufs Nähen und das Spinnen. Er malt sie, als würden sie im Akkord arbeiten. Am Ende des Jahrzehnts ging noch einmal ein Sturm über Liebermann hinweg. Stein des Anstoßes war sein Bild, der 12-jährige Jesus im Tempel, das er 1879 in München ausstellte. Er habe einen Christus gemalt wie noch keiner vor ihm, schäumte ein Kunstkritiker.
Den hässlichsten, naseweisen Judenjungen, den man sich denken kann.
Selbst im Bayerischen Landtag sorgte das Bild für eine erregte Debatte. Die katholischen Parlamentarier waren empört über den Juden Liebermann.
Ich spreche ganz entschieden die ernsteste Entrüstung aus über die Zulassung eines Bildes in einem Staat, dessen unendliche große Mehrheit der Einwohner doch gläubige Christen sind.
Der latente Antisemitismus ist nicht zu überhören. Der Kunsthistoriker Jens Howoldt hat sich eingehend mit dem Fall befasst.
Man weiß ja, die Juden waren immer noch gesellschaftlich, politisch eine Bevölkerungsgruppe, die eine Außenseiterrolle spielt. Eben auch als Künstler ist Liebermann ja der Erste, der aus dem Judentum in der bildenden Kunst zu so einer bedeutenden Rolle aufwächst. In der Musik war es schon vorher geschehen, also denken Sie an Mendelssohn zum Beispiel.
Der Streit über sein religiöses Bild hat Liebermann sehr mitgenommen. Später hat er den Jesus übermalt, wie sich aus Skizzen rekonstruieren lässt. Ursprünglich hatte er kurze rote Haare, Schläfenlocken und einen kleinen Buckel, war barfuß, trug ein knappes Kittelchen und sah aus wie ein armer Straßenjunge. In der übermalten Fassung ist Jesus blond, langhaarig, ohne Buckel und trägt ein weißes, wadenlanges Gewand und Sandalen. In den 80er Jahren stellten sich erste Erfolge ein. Liebermann kehrte nach Berlin zurück, heiratete Martha Markwald und wurde Vater einer Tochter. Der künstlerische Durchbruch gelang ihm jedoch erst im folgenden Jahrzehnt, einem Jahrzehnt der Neuorientierung, in dem er unter dem Einfluss der französischen Impressionisten seine Malweise veränderte.
Die Schulvorschrift lehrte, das Licht ist kalt, der Schatten warm. Die Impressionisten pfiffen auf diese Lehre und malten Licht und Schatten, rot, violett oder grün, wo und wie sie es sahen.
Mit der Malweise veränderten sich auch die Themen. Statt Menschen bei der Arbeit malte er nun Strand- und Badeszenen, Menschen beim Sport und in der Freizeit. Damit befand er sich in Deutschland aber immer noch in Opposition, betont Jens Howoldt.
In diesem Zusammenhang gibt es auch den berühmten Munch-Skandal. Eine Ausstellung mit Bildern von Edvard Munch wird geschlossen nach wenigen Tagen. Und Liebermann gehört zu den Künstlern, die dagegen protestieren Und Ende der 90er Jahre dann wird die Berliner Sezession gegründet und der erste Präsident wird dann Max Liebermann werden bis 1911.
Als Präsident der Sezession hat er nicht immer glücklich agiert. Mit den jungen Expressionisten um Emil Nolde und Max Beckmann nach der Jahrhundertwende tat er sich schwer. Es kam zu Konflikten, gegen die sich die Jungen empört zur Wehr setzten.
Man muss aber schon auch sehen, dass er auch für die junge Generation ein Vorbild war. Er war sozusagen als Galionsfigur, als Vorkämpfer der modernen Kunst, modern im Sinne eben des Impressionismus oder auch des Symbolismus, eine ganz wichtige Identifikationsfigur auch für die Jüngeren.
Zudem war auch die Kunst, die Liebermann damals vertrat, noch immer nicht offiziell anerkannt von der Königlichen Akademie der Künste.
Das blieb so bis zum Ende des Ersten Weltkriegs und dann ändert sich die politische und gesellschaftliche Lage total. Grundsätzlich, der Kaiser muss abdanken und damit wird ja auch die Kunst frei und demokratisch. Und Liebermann wird dann für mehr als 10 Jahre Präsident der Kunstakademie.
1910 bezog Liebermann mit Frau und Tochter seine Sommerresidenz am Wannsee. Sein Schlösschen oder Klein Versailles, wie er es selbst ironisch nannte.
Seit 5 Tagen leben wir nun hier und ich empfinde zum ersten Mal in meinem Leben das Gefühl, auf der eigenen Scholle zu sitzen.
Er besaß und bewohnte zwar das große Palais am Pariser Platz, aber das war geerbt. Das Haus am Wannsee hingegen hatte er sich ermalt und nach dem Vorbild der klassizistischen Villa eines Hamburger Kaufmanns bauen lassen. Liebermann war oft in der Hansestadt gewesen. Der Direktor der Kunsthalle dort gehörte zu seinen ersten Förderern, war ihm Freund geworden und hatte ihm auch die ersten Porträtaufträge vermittelt. Und damit verdiente er viel Geld. An die 200 Porträts hat er gemalt. Unternehmer, Ärzte, Juristen, Wissenschaftler, Politiker und Künstler.
Ich bin sehr bourgeois und regelmäßig wie eine Turmuhr. Natürlich ist es leichter, über einen zu schreiben, der alle paar Jahre mit einer anderen durchgeht oder jeden Abend in der Gosse liegt oder sonst sich genialisch gebärdet. Mein Leben ist und war Mühe und Arbeit und ich glaube, dass ich mit meinem Pfund gewuchert habe.
In seinem Haus am Wannsee entstanden die Gartenbilder, für die er bis heute berühmt und beliebt ist. Jeden Sommer verbrachte er dort draußen in der Natur. Im Herbst 1920 übernahm er, inzwischen hochgeachtet und auch offiziell endlich ein anerkannter Künstler, noch einmal eine neue Aufgabe als Präsident der Akademie der Künste. Als sich 1927 der Völkische Beobachter darüber mokierte, dass ein jüdischer Pinselschwinger den deutschen Reichspräsidenten Hindenburg konterfeit habe, reagierte der 80-jährige Liebermann noch gelassen.
Über so etwas kann ich nur lachen. Ich bin überzeugt, wenn Hindenburg das erfährt, lacht er auch darüber. Ich bin doch nur ein Maler. Und was hat die Malerei mit dem Judentum zu tun?
Antisemitismus hatte er oft erfahren. An die Machtergreifung Hitlers aber mochte er nicht glauben. Eine Emigration kam für ihn nicht in Frage. Max Liebermann blieb in Berlin und trat im Sommer 1933 dem Ehrenpräsidium des Kulturbundes Deutscher Juden bei. Am 8. Februar 1935, heute vor 75 Jahren, starb er in seinem Haus am Pariser Platz. 3 Tage später wurde er, auf eigenen Wunsch, in der Stille, auf dem jüdischen Friedhof in der Schönhauser Allee beigesetzt.
Das ist ein feines Gefühl, zu wissen, da ruhen deine Großeltern und deine Eltern und da wirst du auch einmal ruhen.
Da waren auch seine Bilder in vielen Museen nicht mehr zu sehen.
Tochter Käthe konnte mit ihrer Familie 1938 in die USA emigrieren. Seine Frau Martha starb 1943 an einer Überdosis Veronal. Sie nahm das Schlafmittel einen Tag vor ihrer Deportation nach Auschwitz.
Im Zeitzeichen erinnerte Heide Soltau an Max Liebermann, der heute vor 75 Jahren gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte. Zeitzeichen morgen über Agnès Sorel, die Mätresse des französischen Königs Karls VII.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.